Liebe Gemeinde, zu Beginn eine Geschichte. An der Supermarktkasse. Eine Mutter und ihr Sohn stehen vor mir in der Schlange. Und der Sohn liebäugelt mit dem dort aufgebauten Überraschungseiern. Sein Blick wechselt von Mutter zu Ei, von Mutter zu Ei, hin und her. Seine Augen verraten deutlich, er hätte gerne diese Schokolade. Aber er traut sich nicht recht zu fragen, weil die Mama könnte ja Nein sagen. Doch dann, er schafft es. Er nimmt allen Mut zusammen und fragt: Mama, darf ich ein Ü-Ei haben, bitte? Die Mutter lächelt ihren Sohn an, schaut zu den Ü-Eiern, schaut zum Sohn und sagt dann: Nein, mein Sohn, diesmal nicht. Wir haben noch einen Apfel zu Hause, vielleicht ja beim nächsten Mal. Die Reaktion des Sohnes lässt sich schnell erahnen. Bitte, bitte, liebe Mama, bitte. Ein paar Tränen, ein wütendes Stampfen auf den Boden. Bitte, bitte, nochmal Tränen, dann verschwinden sie. Diese Mutter enttäuscht ihren Sohn ganz schön. Und irgendwie konnte ich diesen Sohn auch verstehen in seiner Situation. Er wollte halt nur mal das Ü-Ei haben, er wollte halt nur mal die Schokolade gerne haben. Können Sie das auch verstehen? Diese Enttäuschung? Die Enttäuschung, etwas nicht zu bekommen, was man gerade so gerne hätte? Ich meine, wie viele Geburtstage gab es denn, wo es eben nicht die neue Hose war, die man bekommen hat? Oder auch nicht das tolle Spielzeugauto, was man sich so sehr gewünscht hat? Oder wie schrecklich war es manchmal, wenn man am Vortag gesagt hatte: Bitte Mama, ich wünsche mir so sehr, dass es heute Schnitzel gibt zum Mittagessen. Und die Mama dann einfach nicht das Schnitzel gekocht hat. Im folgenden Predigttext befassen sich Jesus und die Jünger auch mit dem Problem, um etwas zu bitten und es dann schwer oder gar nicht zu bekommen. Ich lese Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Gastfreundschaft und Gebet, wie passt denn das zusammen? Gastfreundschaft und Gebet befinden sich in diesem Bibeltext nah beieinander. Ein paar Zeilen vor dem gelesenen Predigttext schenkt Jesus den Jüngern das Vaterunser. Das Gebet, das alle Christen auf der Welt verbindet. Das Gebet, das Christen beten können und sollen, wenn ihnen vielleicht die eigenen Worte fehlen. Das Gebet, das für viele Grundlage ihres eigenen Betens ist. Und ein Gebet, das Menschen in einer Gemeinde verbinden kann, auch wenn man sich vielleicht nicht persönlich kennt. Schon zur Zeit Jesu war Gastfreundschaft sehr wichtig. Es war also selbstverständlich, dass ein Besuch immer gut empfangen wurde. Am besten natürlich mit etwas zu essen. Brot war damals und ist auch heute eines der Grundnahrungsmittel. Aber es konnte halt nicht so wie heute einfach mal eingefroren werden und dann bei Bedarf wieder aufgetaut, sondern man musste sich gut im Voraus überlegen, wie viel Brot brauchen wir und wann muss ich es backen. Also backte die Frau am Vorabend das Brot für den nächsten Tag. So viel, dass alle Bewohner des Hauses satt wurden. Nun bemerkt der Mann in der Erzählung, dass seine Brotration nicht reichen wird, weil er Besuch bekommt. Also ist es natürlich verständlich, dass er bei seinem Nachbarn um Brot fragt. Vielleicht kann dieser ihm ja helfen und er kann ihm für seinen Besuch etwas geben. Aber warum reagiert dann der zweite Mann so unfreundlich? Er würde sich doch bestimmt auch freuen, wenn er selber Hilfe bekommen würde in so einer Situation. Ganz ehrlich, der Mann ist so zornig aus Selbstschutz. Denn die Häuser damals bestanden aus einem großen Raum und die ganze Familie schlief in einem Raum. Wurde also an der Tür geklopft und diese aufgemacht und der Mann des Hauses stand an der Tür, dann wachte das gesamte Haus auf. Die Tiere, die Kinder und die Ehefrau. Und sagen wir so, es war wirklich Selbstschutz, weil eine grantige Ehefrau, das wollte der Mann lieber nicht riskieren. Jesus spricht weiter und sagt, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Das Drängen und das beharrliche Dranbleiben des Mannes ist es also, das den zweiten Mann dazu bewegt, endlich aufzustehen und ihm das Brot zu geben. Er muss nur lange genug nerven und an der Tür klopfen, dann bekommt er schon, was er will. Vielleicht ein Phänomen, was vor allem Eltern mit Kindern bekannt vorkommen mag, aber auch ein Phänomen, das wir Christen vom Beten zu Gott kennen, oder? Aber wie beten denn wir Christen? Oft ist unser Gebet die Bitte an Gott. Ich bringe vor ihn, was mich beschäftigt, was mir Sorgen bereitet. Mein Gebet bringe ich vor Gott, weil ich erwarte, dass die jetzige Situation sich ändert. Dass das Problem, was vorliegt, geändert wird und es am besten behoben werden soll. Ein Gebet kann auch ein Suchen nach einer Lösung sein. Es ist ein Anklopfen bei Gott, dass sich etwas Neues auftut. Jesus macht das ganz geschickt in diesem Bibeltext. Er kann das halt. Er baut da so einen Bogen auf. Und zwar kommt er von der Bitte zum Suchen, zum Anklopfen. Und das soll so zeigen, dass der Mensch immer einen Schritt weiter gehen sollte. Er muss sich weiter bewegen, einen Schritt weiter gehen, dass er das bekommt, was er auch braucht. Am Anfang steht also die Erkenntnis, es muss sich etwas ändern. Ich muss mit meiner Bitte zu Gott kommen, dass überhaupt was geschehen kann. Dann kommt die Bitte. Ich bitte, dass sich etwas verändert. Die Suche, das ist die Bewegung in eine bestimmte Richtung. Wenn ich etwas suche, dann mache ich mich auf. Ich kann nicht einfach still stehen oder sitzen bleiben und erwarten, dass mich das Gesuchte einfach findet. Manchmal passiert das vielleicht, aber das ist nicht der Normalfall. Wer etwas sucht, macht sich auf und kommt in Bewegung. Und das Anklopfen, das ist der letzte Schritt. Dieses Anklopfen ist richtig konkret überlegt und ausgeführt. Eine Bewegung, die man hört. In diesem Fall klopft der Mann bei seinem Nachbar an. Jesus spricht aber auch in dem Text von uns Menschen als Sündern. Ich habe mir die Frage gestellt, können wir als Sünder überhaupt beten? Kommt dieses Gebet bei Gott überhaupt an? Kann dieses Gebet überhaupt was bewirken? Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Jesus spricht davon, dass die Menschen böse sind. Er spricht das an, was uns als Menschen betrifft, dass wir Sünder sind. Er ruft es uns ins Bewusstsein, weil immer wieder passiert es uns, dass wir Beziehungen abbrechen, dass wir mit bösen oder schlechten Worten unsere Mitmenschen treffen und das tut anderen Menschen weh. Mit unserem Verhalten tun wir anderen Menschen weh. Und doch, ja, merken wir müssen uns bewusst werden, dass wir diese Schuld haben. Dass wir mit unserem Verhalten andere verletzen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Was für eine Zusage. Hier wird deutlich, wie Gott als Vater im Himmel, als unser Vater im Himmel, zu uns Menschen steht. Als unser Vater liebt er uns als seine Kinder. Wir sind ihm wichtig, auch wenn wir Sünder sind. Wir Menschen sind ihm so wichtig, dass er seinen eigenen Sohn in den Tod schickte, damit er unsere Schuld trägt und wir frei leben dürfen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Lukas schreibt sogar, Gott wird uns versorgen mit dem Heiligen Geist. Gott schenkt uns den Heiligen Geist, weil er weiß, wie sehr wir auch im Alltag seine Begleitung brauchen. Und doch fügt Lukas noch einen entscheidenden Halbsatz dazu, wenn wir ihn darum bitten. Die Bitte und die Zusage des Heiligen Geistes unterscheidet diese Bibelstelle von der ziemlich ähnlich wirkenden im Matthäusevangelium. Dort wird gesagt, Gott schenkt uns Menschen das Gute. Aber Lukas legt noch einen oben drauf. Gott schenkt uns den Heiligen Geist, wenn wir ihn bitten. Und wo geschieht diese Bitte? Wie bekommen wir den Heiligen Geist? Im Gebet. Dort und nirgendwo anders haben wir als gläubige Christen die Möglichkeit, mit Gott zu reden und ihm alles zu bringen, was uns beschäftigt. Gebet ist also die Möglichkeit, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Unsere Bitte ist der Anfang des Hoffens auf etwas, das man gerne haben möchte. Wie oft beten wir im Gottesdienst ein Bittgebet? Wie oft bete ich zu Gott mit den Worten, bitte Vater. Und doch erleben wir, dass Gebet nicht immer erhört wird. Aber was spricht Jesus in diesem Bibeltext jedem von Ihnen und auch mir zu? Dass wir alle im Gebet dranbleiben sollen, unerbittlich, beständig und hoffnungsvoll. In der Vorbereitung auf diese Predigt wurde mir bewusst, danke Jesus, dass du mir das zusprichst, aber du hast auch leicht reden. Du bist ja Gottes Sohn. So einfach ist das nicht, immer weiter zu beten, wenn keine Antwort kommt, wenn ich das Gefühl habe, ich bete gegen eine Wand. Aber mir ist auch bewusst geworden, als ich zurückgeblickt habe auf Situationen, wo ich auch schon Gott gebeten habe um etwas. Manchmal ist diese nicht vorhandene Antwort auch eine Antwort. Wie? Gott enthält mir etwas vor und das soll dann die Antwort auf mein Gebet sein? Lassen Sie mich vielleicht ein drastisches Beispiel wählen, aber vielleicht wird es so deutlich. Im Gebet bete ich, Gott, Helf Menschen, die über das Mittelmeer flüchten. Und lass sie Rettung erfahren. Schick dort Menschen hin, die sie dort aus ihrer Notsituation retten. Kurze Zeit später lese ich einen Spendenaufruf, wie ich Menschen helfen kann, die solche Boote finanzieren. Aber ich denke mir, so arg brauchen die meine Hilfe ja nicht. Es gibt ja genug andere, die spenden. Ich merke oft, dass ich mich darüber beschwere, dass Gott Gebet nicht erhört. Aber eigentlich merke ich, dass er schon auf mein Gebet geantwortet hat. Was ist, wenn die Stille als Antwort das ist, was uns zum Nachdenken anregen sollte? Ich glaube, dass wir oft genug wissen, wie wir selbst manche Dinge in den Griff bekommen, Lösungen für Probleme finden können. Dazu hat Gott uns einen Verstand gegeben. Und dazu hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben, der in unserem Verstand wirkt. Dieser Heilige Geist kann uns befähigen, Entscheidungen zu treffen oder gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und das auch manchmal darin, dass wir merken, irgendwas stimmt da gerade nicht. So ganz geht das nicht auf. Es bedarf einer Veränderung. Aber ich habe auch festgestellt, dass es Situationen gibt, wo sich das nicht so einfach sagen lässt. Wo es keine Antwort darauf gibt, warum Gebete nicht erhört werden. Warum Gott nicht antwortet. Wenn zum Beispiel ein Kind stirbt, obwohl es nicht krank war, einfach so aus dem Leben gerissen. Oder ein Familienvater arbeitslos wird und lange Zeit keine Arbeit findet. Hier stellt sich mir besonders die Frage, wieso Gott auf diese Schmerzensschreie der Menschen keine Antwort hat. Eine endgültige Antwort auf diese Frage, auf diese Gebete, kann ich nicht finden. Aber es tröstet mich zu wissen, dass ich im Gebet alles vor ihn bringen kann, dass im Gebet alles seinen Platz hat. Auch die schlimmste Anklage an unseren Vater im Himmel, der uns unverfügbar bleibt, hat dort seinen Platz. Und dass er trotzdem Zusagen schickt, auch in seiner Verborgenheit. In den Psalmen, dort zum Beispiel, merken wir, wie Menschen schon damals im Gebet vor Gott gekommen sind, ihn gepriesen haben und ihm geklagt haben und sie teilweise nicht wussten, wie sie mit dieser nicht vorhandenen Antwort umgehen sollen. Und doch denke ich, dass Gott durch den Heiligen Geist, den er schenkt, in den schweren Momenten wirken kann. Vielleicht ist es das tröstende Wort einer Seelsorgerin zur Mutter des Kindes. Oder die Umarmung eines Freundes für die Kinder, deren Vater arbeitslos ist und der keine Hoffnung mehr hat. Oft lassen sich diese wohltuenden und kraftschenkenden Momente so richtig erst im Nachhinein schätzen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Denn nicht zu jeder Zeit kann jeder alles annehmen, was ihm begegnet. Aber solche Begegnungen können auch in diesem Moment ein kleiner Funken Hoffnung sein. Jesus wird nicht müde, in diesem Text eines besonders zu betonen. Es geht im Gebet um die Unermüdlichkeit. Es sollte uns in unserem Bitten, unserem Dank und allem, was wir vor Gott bringen, darum gehen, nicht aufzugeben und immer wieder Gott unsere Gedanken mitzuteilen. Gott möchte die Beziehung mit uns, auch wenn wir Sünder sind. Er will, dass wir dranbleiben, dass wir weiterhin zu ihm beten, dass wir nicht aufhören, sondern dass wir mit ihm ins Gespräch kommen. Unerbittlich und immer weiter dran, das war auch der kleine Junge mit seiner Mutter. Sein großes Ziel war es, dieses Schoko-Überraschungsei mit nach Hause zu nehmen. Auf dem Weg zu meinem Auto sehe ich, wie der Junge in seinem Sitz im Auto spielt. Plötzlich kommt seine Mutter, sie hatte gerade den Einkaufswagen weggebracht, macht die Tür auf und hält ihm eine Schokoladentafel hin. Er kreischt vor Freude. Sie hatte ihm etwas viel Besseres gegeben, als er eigentlich wollte. Gebet scheint uns oft als ein Reden mit Gott, auf das wir keine direkte Antwort erhalten. Im schlimmsten Fall ist die Antwort nicht so, wie wir sie uns erhofft haben. Und doch spricht Gott zu uns. Er redet mit uns. Aber er erwartet, dass wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Dieser kann uns eine Hilfe sein, wenn wir vermeintlich nicht vorhandene Antworten erhalten. Und das, obwohl es uns bewusst ist, welche Antwort er geben wird. Gott erwartet, dass wir im Gebet dranbleiben. Er wünscht sich, wie in jeder Freundschaft oder Beziehung auch, dass wir nicht nach einem Mal bitten und reden, einfach aufhören und gehen, sondern dass wir ins Gespräch kommen, kontinuierlich und unerbittlich. Das Tolle ist, dass wir uns auch in unserer Gemeinde untereinander immer wieder daran erinnern können. Sei es im Gebetskreis, sei es jetzt im Gottesdienst. Unbeantwortete Gebete können genauso wie unbeantwortetes Klopfen an der Tür oder ein unbeantworteter oder unerfüllter Wunsch nicht verhindert werden. Aber es ist an uns, an jedem Einzelnen, dass wir weiterhin im Gebet dranbleiben und mit Gott ins Gespräch kommen. Jeden Tag und jede Woche aufs Neue. Amen.